So, guten Morgen, ihr Lieben. Das hört sich doch gleich viel besser an. Ich freue mich, hier zu sein und die Ehre zu haben, auf diesem frisch hergestellten und umgestalteten, modernisierten, in diesem frisch modernisierten Gemeinderaum zu stehen. Meine Füße sind sauber, Glenn. Ich habe heute Morgen extra nochmal meine Schuhe kontrolliert. Also alles sauber. Alles sauber. Nein, ich war heute Morgen, als ich meinen Morgen Nordic Walking Zeit hatte, mit dem Herrn auch gemeinsam, habe ich mich auch danach geduscht. Das tut dann so richtig gut. Ja, das tut so richtig gut, von innen und von außen reinigen. Ich soll euch, bevor ich das vergesse, das fiel mir gerade ein, ich soll euch grüßen von unserem Altpräses Ulonska. Lässt ganz liebe Grüße, auch sage Grüß mir den Pastor, den Glenn, auch ganz lieb erstmal an dich und natürlich an euch als Gemeinde ganz liebe Grüße ausgerichtet. Ich habe ihn vor 3 Wochen bei guten Freunden getroffen, die ihn für ein paar Tage hier in der Gegend beherbergt haben, dass er sich ein bisschen entspannen konnte. Da brennt immer noch das Feuer in ihm, Menschen für Jesus erreicht zu sehen, und das ist für mich ein sehr, sehr großes Vorbild, im hohen Alter so eine Einstellung zu haben. Zutiefsten Respekt auch vor dieser Generation. Ihr Lieben, 60, 70 plus, ihr habt was weiterzugeben. Das ist ein Erbe, was wir, das hast du vorher auch so betont, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich bin dankbar, wirklich zutiefst dankbar für meine Großeltern, komm nachher noch ein bisschen dazu, für meine Großeltern, Urgroßeltern, Eltern, natürlich auch von meinen Eltern, die beten, die gebetet haben und beten und dadurch mit dazu beitragen, dass man auf dem Weg zu Christus entweder dahin kommt oder bleibt und darin ermutigt wird. Du bist nicht allein, so heißt das Thema für heute. Und oder die Überschrift, ihr habt diese Predigtreihe, ich glaube, das ist die zweite heute, die dritte, okay. Du bist nicht allein, und das Unter- oder die Unterüberschrift heißt, du wirst beobachtet. Im 21. Jahrhundert wahrscheinlich keine Ausnahme, dass man beobachtet wird. Big Brother is watching you. Man wird überall abgehört. Und überall auf der Welt hat man dann, dass man nirgendwo mehr sicher ist, vorm Bundesnachrichtendienst, vor der CIA und vor seinen eigenen Verwandten, Freunden, vor der Ehefrau. Letztens einen Bericht gelesen, da ist der Ehemann, da ist rausgekommen, dass er die Ehefrau bespitzelt hat über einen sogenannten, über eine App, über ein Programm, was man in dein Handy reinmachen kann und dann letzten Endes verfolgen kann, dass man oder wo man gewesen ist. Und er kam raus, ein Ehemann bespitzelte seine Ehefrau, weil er den Gedanken hatte oder den Verdacht hatte, sie geht fremd, und dabei kam nur raus, sie ist ganz normal arbeiten gegangen. Nun ja, sowas gibt es ja auch noch, ja, sowas gibt es auch noch. Nein, im 21. Jahrhundert, wir werden beobachtet. Jedoch ist das sicherlich an dem Thema vorbei, wenn wir davon ausgehen oder uns das als größte Angst und Sorge haben, dass uns irgendwelche Regierungsbeamte oder Techniken beobachten. Und so möchte ich uns doch erstmal einleitend zu diesem Thema einen Text aus der Bibel vorlesen, und ich versuche ihn wiederzufinden, wenn mein Handy funktioniert, und es funktioniert. Psalm 139. Psalm 139. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir, dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster, die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, da hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen überhaupt begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, oh Gott, und so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Soweit erstmal der Psalm 139, Verse 1 bis 18. Was für geniale Gedanken, oder? Im 21. Jahrhundert, wo wir denken, wir sind so weit mit der Technik, so weit vorangeschritten, schlagen wir die Bibel auf und sehen, all das darüber lacht Gott in gewisser Weise nur, der kennt uns durch und durch. Das heißt, bevor wir entstanden sind, bevor wir ein Wort überhaupt reden, bevor wir überhaupt entstanden sind, hat Gott dich schon gekannt. Nimm mal einen Moment, halt mal einen Moment inne und lass dir das mal deine Gedanken runtergehen. Das, was du heute tust oder morgen tun wirst, das hat Gott bereits von Ewigkeit her schon gesehen. Ich finde das total entspannt, oder? Das nimmt für mich so den Druck heraus, ich muss vor Gott irgendetwas Besonderes darstellen. Weil Gott meine ganzen tollen Momente, wo ich mich toll fühle, wo ich gute Dinge tue und mich über die Schulter streicheln würde so selber, das weiß Gott alles, aber er weiß auch die ganzen Niederlagen, die ganzen Dinge, die vorangehen in einem selber, wo man sagt, Mensch, da kann ich mich selber vielleicht nicht ins Spiel gucken. Das kennt Gott alles. Guck mal, so gut kennt dein Gott dich. Und dann sagt der Psalmist, sagt David, deine Gedanken sind so viele für mich. Ich möchte erstmal in diesem Thema unter Du wirst beobachtet die Spannung mit diesem Psalm auch rausnehmen. Nein, da ist niemand, da ist nicht Gott, der darauf wartet, dass du irgendetwas falsch machst. Sondern ich komme von dem Gedanken her, das, was Jesus uns eigentlich von seit jeher beigebracht hat und versucht hat zu vermitteln. Da ist der Vater im Himmel, der seine Kinder liebt und sucht und der Beziehung mit ihnen bauen möchte und nicht wartet, wie wir uns das vorstellen, wie so ein alter Opa im Himmel, der irgendwie mit einem langen Bart da sitzt und dann mit der Keule dir eins auf den Deckel geben kann. Ich warte nur darauf, dass du irgendwas in deinem Glaubensleben falsch machst. Was für ein verkehrtes Evangelium, was kein Evangelium ist. Gott ist für dich. Amen. Ich habe mir dennoch die Frage oder in dem Ganzen die Frage gestellt, was bringt oder was sollte uns dazu bringen, so zu leben, dass wir das Wissen haben, dass wir von anderen beobachtet werden oder dass wir Transparenz leben, so kann man das ja auch sagen, okay? So zu leben, dass es für andere auch, ich übersetze das mal so und habe das so definiert, ansehnlich ist. Was bewegt uns dazu oder was sollte uns dazu bewegen? Und ich habe mir einfach mal ein paar Gedanken dazu gemacht, möchte euch vier Dinge heute Morgen weitergeben, die damit reinpassen, die dann Stück weit, ist ja alles nur Stück, Werk, Erkenntnis, ist nicht die volle Wahrheit, die ich weitergebe, Es ist nur ein Stück weit aus der Erkenntnis heraus, was mir für heute Morgen auf dem Herzen liegt. In der Frage, was bewegt einen Menschen dazu, so zu leben, dass man weiß oder dass man beobachtet wird, dass man transparent sein soll und vor Gott rechenschaftlich lebt. Was bewegt einen Mensch dazu? Richtig. Wir stellen uns immer die Frage im Leben, was ist richtig und was ist falsch, oder? Und so wollen wir in unserem Christenleben ja auch unterwegs sein, dass wir richtig unterwegs sind, oder? Wer möchte das nicht? Hand hoch. Wer möchte das? Richtig mit Gott unterwegs sein? Ich. Also da bin ich der Erste, der die Hand hebt und sagt, ja. Aber auch Hand aufs Herz. Wem gelingt das immer? Reihe ich mich auch ein? Tja, genau. Tja, mir zumindest nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Und ich möchte einmal einfach vier Dinge weitergeben, die da reinpassen, was Menschen bewegt, Transparenz zu leben oder zu versuchen, richtig zu leben. Auch in der Beziehung mit Gott. Und das Erste ist, ich bin davon überzeugt, wenn Menschen wissen, dass sie beobachtet werden und richtig leben wollen, nicht aus der Angst heraus, alles richtig zu machen, sondern aus der Herzenshaltung. Das ist ein Unterschied. Ich mache nichts, wir als Christen sollten nichts aus der Angst heraus tun, sondern aus der Beziehung heraus, die Herzenshaltung, die wir zum Vater haben und die der Vater zu uns hat. Das Erste ist, sie haben eine Passion, sie haben eine Leidenschaft in sich. Wenn wir eine Passion, eine Leidenschaft in uns haben, wollen wir das Richtige tun. Ein Sportler, der den du zu einem Marathon losschickst, der will das Richtige tun. Der hat die Leidenschaft, alles richtig zu machen, das der Erste zu sein. Ich möchte uns mal in eine Geschichte vorlesen oder mit hineinnehmen von jemanden, der von einer Persönlichkeit ermutigt worden ist. Ein junger Mann, ein 19-Jähriger aus den USA, war nach dem Besuch in einem Fitnessstudio dermaßen deprimiert, dass er sich auf einer Webseite, also auf einer Internetseite, den Frust von der Seele geschrieben hat. Er sei vollkommen demoralisiert, entmutigt. Er sei eher eine schmächtige Person. Er besuchte ein Fitnessstudio und dann ist er nach einiger Zeit das erste Mal alleine, er ist sonst immer mit einem Freund ins Fitnessstudio gegangen, das erste Mal alleine in das Fitnessstudio gegangen als zierliche Person. Und dann passierte Folgendes. Er hat einen Fehler gemacht, er war sehr nervös und tatsächlich ging etwas schief. Bei einer Übung stolperte er, fiel auf seine Knie und wurde prompt von allen anderen ausgelacht. Stell dir das mal vor, was für eine peinliche Situation. Ich selber war, man glaubt es nicht, ja, ich war auch schon mal im Fitnessstudio angemeldet und habe das auch mal regelmäßig genutzt. Schon 3-4 Jahre her ungefähr. Jetzt fange ich so mit Nordic Walking an und so weiter, das tut einem auch gut. Aber ja, ich war auch mal im Fitnessstudio und ich weiß, wenn man da an den Geräten dran ist und Leute einen beobachten, oh, das kann schon peinlich sein. Waren wir nicht mal zusammen in Soltau hier angemeldet, kann das sein, Jahre her? Und wir haben uns, glaube ich, 1-2 Mal da auch gesehen, oder? Ja, wenn ich nicht da war, haben wir die Zeit irgendwo im Beten verbracht wahrscheinlich. Deshalb konnte ich nicht so oft. Okay, das war jetzt nicht die Wahrheit. Okay, zurück dazu. Im Fitnessstudio aktiv. Macht einen Fehler, hat sich verletzt. Und alle lachten über ihn. Es haben dann viele versucht, auf der Internetseite ihn aufzuerbauen. Und dann bekam er einen Zuspruch von ganz unerwarteter Seite. Der Ex-Bodybuilder und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger höchst selbst las das und meldete sich zu Wort. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät, hat er geschrieben. Ich bin gerade auf Reisen, aber ich wollte dazu etwas sagen. Das ist Mut. Ich bin stolz auf dich. Dann folgte ein kleines Plädoyer darüber von Arnold, was Mut bedeutet. Und dann sagte er, ich sage immer, hab keine Angst vor dem Scheitern, denn wie tief kannst du wirklich fallen? Du hast es herausgefunden, bis zum Boden. Genauso tief. Jetzt weißt du, dass es nichts gibt, was dir Angst machen kann. Er sollte stolz auf sich sein, anstatt sich zu schämen. Du hättest viele Entschuldigungen finden können, um nicht mehr dorthin zu gehen, aber das hast du nicht. Du wusstest, dass es schwierig werden würde, aber du hast trotzdem getan. Das ist Mut. Ich bin stolz auf dich. Jetzt mal so als Frage, wer würde sagen, gut, schön, wenn man von einem Politiker oder von einem hohen Person, jetzt von Arnold Schwarzenegger, eine Ermutigung bekommt, ja, so ein Prominenter, das ist doch relativ einfach für jemanden sowas weiterzugeben, oder? Würde ich mich so einreihen und sagen, ja, ist doch relativ einfach, Politiker können viel sagen, aber was steckt wirklich dahinter? Nun ja, ich habe, das ist genau der Punkt, Erfahrung. Und da möchte ich immer so als Beispiel einfach mit reinnehmen. Ich habe mich ein bisschen, ich habe mich schlau gemacht über Arnold, kann man heutzutage machen, über das Internet, du kannst viel, viel rausbekommen. Und habe unter anderem Folgendes rausgefunden, bevor er überhaupt prominent geworden ist, bevor er überhaupt Gouverneur geworden ist und bevor er seine ersten Durchbrüche hatte in einigen Filmen, die er gespielt hat, und bekannt geworden ist, hat dieser Mann was durchlebt. Er ist ausgelacht worden. Er hat als Ziel eine Leidenschaft, eine Passion gehabt, eine Leidenschaft, ganz groß rauszukommen. Er sagt, ich wollte nicht irgendwie nur bekannt werden, ich wollte an der ersten Liga vorne mitspielen. Ich wollte nicht nur ein Schauspieler werden, ich wollte der Bekannteste werden. Und er hat eine Leidenschaft, eine Passion gehabt. Er wollte dann aus Österreich irgendwann nach USA auswandern, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann erzählt er Folgendes, er ist ausgelacht worden von Leuten, denen er das erzählt hat. Ja, du mit deinem deutschen Akzent, du mit deinem oder österreichischen Akzent, was ist das überhaupt, was wäre das für eine peinliche Nummer, so jemanden im Fernsehen zu sehen und so weiter und so fort. Und dieser Mann hat jeden Tag, über Jahre hinweg, jeden Tag mindestens 5 Stunden lang trainiert. Kommen wir nicht ganz ran. Ein paar Mal ins Fitnessstudio. Über Jahre hinweg 5 Stunden lang trainiert und ist Schritt für Schritt dahin gekommen, wo er hin wollte. Was sagt uns das Ganze? Er hatte eine Leidenschaft, eine Passion gehabt und hat das, was man nach außen sieht, diese Ermutigung an diesen jungen Mann, der 19 Jahre alt ist, das, was man nach außen nach sieht, das ist das eine. Aber das, was dahinter steckt, dass dieser Mann so etwas sagt, Arnold Schwarzenegger jemanden so ermutigt, dahinter steckt eine Geschichte, dahinter steckt Erfahrung, was er selber durchlebt hat. Er selber weiß, wo er hergekommen ist und wo er durchgegangen ist. Und das hat was damit zu tun, dass er eine Passion und eine Leidenschaft hatte und das gelebt hat und festgehalten hat. Möchte ich dir als erstes heute Morgen weitergeben. In dem Wissen, du wirst beobachtet, du bist nicht allein. Du wirst beobachtet, von Gott natürlich. In der Bibel heißt es, wir sind umgeben auch von einer Wolke von Zeugen. Menschen, die uns vorausgegangen sind, Engel, die unsichtbare Welt ist da. Und die Frage ist, hast du eine Leidenschaft, nicht irgendetwas zu leisten, sondern zuerst einmal ganz einfach heruntergebrochen, hast du eine Leidenschaft für deinen liebenden Vater im Himmel? Das ist die Voraussetzung und das ist das Allerwichtigste in der Frage oder in dem Bewusstsein, dass wir beobachtet werden. Hast du eine Leidenschaft für den Vater im Himmel? Und dazu soweit gesagt, dein Gott ist für dich. Wie David das in dem Psalm gesagt hat, Gott, du umgibst mich von allen Seiten. Wenn ich von dir fliehen wollte, so könnte ich es nicht. Du wärst bereits da. Weißt du, Gott geht dahin, ist heute da, wo du morgen schon sein wirst. Und er, wie David das geschrieben hat, er weiß das alles. Und Gott ist für dich. Und da möchte ich dich mit hineinnehmen. Lass dich begeistern von deinem Gott, lass dich begeistern von Jesus Christus. Das Zweite, was ich weitergeben möchte, im Wissen, dass wir beobachtet werden oder auch in der Einstellung, richtig leben zu wollen, stellen bei Christen fest, die letzten Endes unser Vorbild auch sind, dass sie eine tiefe Ruhe und einen tiefen Frieden haben. Sie haben nicht nur eine Leidenschaft, sondern sie haben eine tiefe Ruhe und einen tiefen Frieden. fiel mir spontan das Beispiel ein, nun weiß ich nicht, darüber wird uns nicht allzu viel gesagt, ob Jesus wirklich, ob er sich nicht vielleicht einen kleinen Scherz mit erlaubt hat, ich weiß es nicht. Ich kann mir das vorstellen bei Jesus, der hat eine ganz große Portion an Humor gehabt. Die Jünger waren unterwegs mit Jesus und dann kam auf dem Boot und dann kam Wind und Wellen auf und was hat Jesus gemacht? Es hieß, er schlief. Ich kann mir das heute bis schlecht, ich persönlich schlecht vorstellen, dass er wirklich so tief geschlafen hat. Ich würde so machen, um jemanden ein bisschen herauszufordern, zu ärgern, würde ich mich schlafen stellen, würde ich bei meinen Kindern so machen. Habe ich auch schon mal gemacht, mich totgestellt, dann kamen sie an und haben auf mir rumgetrampelt. Spätestens erwache ich dann zum Leben, wenn unsere Kleine mich, die beißt mich dann. Ja, Rahel, die kommt dann und dann Papa und dann zieht sie an den Haaren und dann beißt sie. Und dann spätestens dann erwache ich zum Leben. Na ja, gut, wir lassen das mal so stehen. Jesus schlief wahrscheinlich doch irgendwie auf dem Boot. Auf jeden Fall, eins hat Jesus hier weitergegeben, der ja unser Vorbild sein sollte. Er hatte Ruhe. Jesus hat sich nicht treiben lassen oder vorantreiben lassen von äußeren Umständen. Der hat immer, wenn man sich mal das Leben von Jesus anguckt, der hat immer auch in Unterhaltungen mit Schriftgelehrten immer entweder provokativ oder aus einer Ruhe heraus geantwortet, wo ich sage, da muss ich irgendwie noch hinkommen, da möchte ich noch mehr auf dem Weg sein. Weißt du, Jesus, der war nicht getrieben, er hat eine tiefe, tiefe Ruhe gehabt in dem Wissen, nicht nur er wird beobachtet, sondern im Wissen, der Vater ist mit ihm. Wenn du weißt, dass der Vater mit dir ist, dass Gott persönlich mit dir ist, dann sollte das normalerweise dein Leben mit Ruhe ausfüllen, oder? Ich kann mich an eine Situation erinnern, die ich persönlich mitgemacht habe, wo ich in dem Seniorenpflegeheim, wo ich 4 Jahre aktiv gewesen bin als Seelsorger, wo es so eine richtige Entlassungswelle von Menschen gab und immer wieder an mich herangetragen worden ist. Und ich möchte mich damit selber nicht streicheln, aber ich weiß und ich führe das auf Jesus zurück. Wo gesagt worden ist, Mensch, sag mal, macht dich das nicht unruhig? Sage ich, natürlich, man macht sich Gedanken. Aber dann habe ich gesagt, ich habe euch doch schon immer gesagt, dass du deine Kraft von dem herholen darfst, der dein Leben besser kennt wie du selber. Wir als Christen haben den großen Vorteil, dass wir in Situationen, die vielleicht mal eng werden oder enger werden, nicht aus unserer eigenen Kraft heraus handeln müssen. Gott sei Dank. Oh, wie oft hätte ich da schon, da erinnert mich meine Frau manchmal dran und sagt sie, oh, jetzt versuchst du es wieder alleine. Hast doch selber Schuld. Wie oft ist das so, dass wir merken, wir kommen unsere eigenen persönlichen Grenzen und wie oft ist das so, dass wir merken, wenn Gott in die Situation reinkommt, haben wir eine tiefe Ruhe, einen tiefen Frieden im Wissen, wir werden beobachtet, Gott ist mit uns und er weiß, was wir morgen durchleben werden. Ich möchte dir das als zweites mit auf den Weg geben. Hol deinen Frieden, wenn du so leben möchtest, dass du alles richtig machen willst, in Anführungsstrichen. In dem Wissen, du wirst beobachtet, hol deinen Frieden von Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wer hat das Lied geschrieben? Horatio G. Spafford. Die meisten kennen die Geschichte, oder? Auf hoher See, er schickte seine Frau und Kinder, sie waren mit dem Boot vorausgefahren. Sturm kam auf das Schiff, auf dem seine Frau und Kinder waren. Er wollte hinterherkommen. Das Schiff ist gesunken. Und seine Frau hat ihm dann das Telegramm geschickt, ich bin alleine am Leben geblieben. Seine Kinder tot. Und daraufhin schreibt dieser Mann das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das wir bis heute singen. Seit ein paar hundert Jahren wird das gesungen, das Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, da steckt eine Geschichte dahinter. Ich möchte dir das mit reinnehmen. Gott wird durch dich Geschichte schreiben, Ruhe in dein Leben hineinlegen, Frieden hineinlegen, wenn du deine Kraft nicht von dir selber holst, sondern von Gott her holst. Das kann der Allmächtige für dich bewirken. Als drittes möchte ich dir weitergeben, Menschen, die wissen, dass sie beobachtet werden, dass sie nicht alleine sind und alles richtig machen wollen, oder auf dem Weg sind, Das sind Menschen, die wissen, dass sie vor Gott Rechenschaft schuldig sind und nicht vor Menschen. Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel erstmal hineinlegen und mal zurückspulen zu den Aposteln, zum Beispiel der Apostel Paulus. Die meisten seiner ganzen Briefe und seine Anordnung, das hat Paulus geschrieben, woraus? Meistens aus dem Gefängnis, aus der Gefangenschaft heraus. Unter Druck hatte das geschrieben. Und er hat eine Aussage mitgebracht, das lesen wir im 2. Korinther Kapitel 3. Da schreibt er, dass wir ein offenes Buch sind. Wir sind ein offenes Buch. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, auch was David, der Psalmist, sagt und Paulus uns sagt und wir uns das mal in der Bibel einfach anschauen, das heißt, wir sind von Gott kennt unsere Gedanken sowieso, aber wir sind, alles ist bei uns offengelegt, alles ist aufgeschrieben, so schreibt das auch David in dem Psalm, alle meine Tage hast du in dein Buch geschrieben. Ich möchte weitergeben, wir brauchen nichts vorzumachen, uns selber nichts vorzumachen und Gott nichts vorzumachen, denn er weiß sowieso, was wir tun und was wir machen. Und das sollte uns keine Angst machen, sondern ganz viel mehr, das sollte uns Mut machen. Ich komme auf die Rechtssysteme zu sprechen, die damals schon geherrscht haben und die letzten Endes heute geherrscht haben. Menschen, die wissen, dass sie beobachtet werden oder dass Gott sie sieht, die gucken mehr auf Gott als auf Menschen. Jesus ist unterwegs gewesen und hat Menschen geheilt. Und da war jemand da gewesen, den er am Sabbat geheilt hat. An einem Sabbat. Am Feiertag, am freien Tag. Was ist da passiert? Krank, von krank auf gesund. Aber was fällt Jesus ein? So kamen die Schriftgelehrten an. Was fällt Jesus ein, das an einem Sabbat zu tun? Das hätte er auch an einem anderen Tag machen können. Denn am Sabbat macht man was nicht, man arbeitet da nicht. Ja, das sieht man bis heute in der jüdischen Geschichte. Bis heute sieht man ganz, ganz viele Gesetzmäßigkeiten, die da zu sehen sind. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe. Im November bin ich ja mit einer Gruppe wieder in Israel. Und eine Sache, die man da heute noch sieht, oder man sieht das im ganzen Volk der Juden noch sehr stark, dass sie versuchen, Gesetze einzuhalten. Eine Sache, die ich gesehen habe, ich war nach dem Essen musste ich auf die Toilette gehen, mein Wasser loswerden. Habe ich das mal erzählt? Nein? Musste auf die Toilette gehen, mein Wasser loswerden. Wie nennt man die? Die Pissoirs nennt man die. Und stehe da und dann wollte ich spülen und dann sehe ich ein Schild. Und da stand, dieses Pissoir ist eine Vorrichtung mit einer elektronischen Spülung, die am Sabbat nicht betätigt werden darf. Oh, dachte ich, das ist ja interessant. Und das war der Sabbat gerade, also brauchte ich nicht runterspülen, es hat es automatisch gemacht. Bis heute versuchen Menschen durch Gesetze irgendetwas einzuhalten und irgendetwas zu erreichen. Das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt. Ich versuche, was einzuhalten, um dann in der Hoffnung dadurch vor Gott besser dazustehen. Nun ja, Jesus war unterwegs, er hat jemanden geheilt am Sabbat. Die Schriftgelehrten kamen an und haben was gesagt zu ihm. Jesus, Sabbat, das hättest du am anderen Tag machen können. Es sagt das Gesetz. Was hat Jesus gesagt? Er hat nicht gesagt, ihr habt Unrecht. Er hat gesagt, nein, ihr habt Recht. Aber er hat es dann nicht erweitert, sondern er hat es auf den Punkt gebracht. Das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz. Und weißt du, und so ist das letzten Endes bis heute. Menschen, die unterwegs sind, die wissen, dass sie beobachtet werden, die tun alles nicht, weil sie ein Gesetz oder eine Form einhalten müssen oder sollen oder wollen, sondern sie tun es, weil sie Gott erkannt haben, der für den Menschen ist. Es ist ein Unterschied zwischen alles perfekt tun zu müssen oder etwas zu tun aus reiner Hingabe. Weißt du, Jesus hat das mal auf den Punkt gebracht. Jetzt können wir sagen, Mensch, die ganzen Gesetze, das müssen wir alles irgendwie einhalten. Und ja, alle Gesetze haben bis heute noch Gültigkeit, aber nur einer hat sie vollkommen für uns erfüllt und das ist Jesus. Jetzt können wir sagen, ja, was machen wir jetzt damit? Das möchte ich dir weitergeben. Wenn du aus diesem Punkt nur das eine behältst, Menschen, die vor Gott Rechenschaft schuldig sind, die Menschen, die wissen, dass sie beobachtet sind, wissen, dass sie vor Gott Rechenschaft schuldig sind und nicht vor Menschen. Da möchte ich dir das eine weitergeben. Gott kommt es nicht auf deinen Perfektionismus an, sondern auf deine Hingabe. Auf deine Herzenshaltung zu ihm. Das schließe ich ab, diesen Punkt mit dem Gleichnis, was Jesus gebracht hat, kamen zwei Leute, die Jesus verglichen hat. Der eine hat gesagt, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Oder? Oh, wie oft, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie oft denkt man das so bei sich, oh Gott, danke, ich bin ja so gut dran. Aber dann hat Jesus gesagt, Mensch, da war noch jemand anderes, der gesagt hat, Gott, sei mir armen Sünder gnädig. Welches Gebet wird jetzt mehr erhört? Und natürlich ist es der gesagt hat, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Das zeigt uns etwas. Menschen, die wissen, dass sie beobachtet werden von Gott, die wollen keinen Perfektionismus an den Tag legen, die wollen nicht krampfhaft alle Gesetze erfüllen und das sollen sie auch gar nicht, sondern Gott möchte oder wünscht sich doch eigentlich nur eins, Beziehung, und das ist eigentlich nur, oder das ist Hingabe an ihn und den liebenden Vater erkennen und in Hingabe an ihn leben. Dann fange ich an, aus Hingabe etwas zu tun und nicht aus Perfektionismus. Und das bedeckt unsere Schuld und hilft uns schnell aufzustehen, wenn wir gefallen sind, und hilft uns schnell zu lernen aus den Fehlern aus der Vergangenheit, weil Gott unsere Hingabe sieht. Letzter Punkt. Menschen, die beobachtet werden und die wissen, dass sie nicht allein sind, das ist eigentlich so mit, was heißt mit, das Wichtigste ist, ein ganz wichtiger Punkt in all dem. Die versuchen, das Richtige zu tun und richtig für Gott zu leben, weil sie sich geliebt wissen und ihren Wert in Christus wissen. In unserer heutigen Zeit, es wird ja oftmals leider totgeschwiegen oder wird nicht viel drüber geredet, guck dir mal die Psychiatrien an, wie voll die sind. Guck dir mal die Gefängnisse an, wie voll die sind. In Altersheim habe ich das mitgekriegt. Guck dir mal Menschen im Altersheim an, die da liegen, die nicht wissen, dass sie geliebt sind, die kaputt sind, wo Familien kaputt sind, wo Menschen Leben zerstört sind, weil ein falsches Wertgefühl da ist. Burnout ist heutzutage eines der ersten Krankheiten oder eines der häufigsten Krankheiten. Kaputt zu sein, genau, ausgebrannt zu sein, nicht mehr zu können. Ich möchte niemandem Schuldzuweisung oder sowas geben, aber ich möchte eins doch in den Mittelpunkt hineinstellen. Menschen, die wissen, dass sie beobachtet werden von Gott, die wissen sich geliebt und wissen ihren Wert in Christus. Ich schließe mit dem Beispiel ab, ein Apostel, der bis in den Tod hineingegangen ist. Übrigens, die meisten Apostel, die sind so mutig gewesen und die haben so einen Mut an den Tag gelegt als Christen. Eines der Apostel ist Stephanus gewesen. Der ist gesteinigt worden. Und was heißt es? Als er gesteinigt worden ist, sagt er auf einmal, ich sehe den Himmel offen. Ich sehe den Himmel offen, und hat er gesehen, wie Jesus sich erhoben hat. Und das hat mich zutiefst, das nochmal neu anzuschauen, das hat mich zutiefst bewegt. Weil Gott stellt sich dazu, wenn wir an ihm festhalten, egal wie andere oder wie die Welt über uns denkt. Dann erhebt am Ende unseres Lebens oder auch immer wieder zwischendrin, erhebt sich unser König, erhebt sich Jesus Christus und steht auf, wenn wir unseren Lauf einmal vollendet haben. Das möchte ich dir weitergeben. Ich hoffe, dass du dich über allem geliebt weißt. Natürlich, du wirst beobachtet, aber du bist geliebt. Menschen, ich wiederhole es noch einmal, Menschen, die beobachtet werden, aus was für eine Motivation heraus tun sie etwas? Und das Erste habe ich euch gesagt, sie haben eine Leidenschaft, eine Passion. Und ich wünsche dir heute, dass deine Leidenschaft, deine Passion für Christus neu erweckt und aufgeweckt wird. Sie haben eine tiefere Ruhe, einen tiefen Frieden. Sie wissen, dass sie vor Gott Rechenschaft schuldig sind und nicht vor Menschen. Und letzten Endes, sie wissen sich geliebt und sie wissen ihren Wert in Christus. Amen. Amen. Ich möchte mit uns gemeinsam beten, darf uns bitten, soweit das möglich ist, dass wir dazu gemeinsam aufstehen. Dankeschön, soweit das möglich ist. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass, wie wir das in dem Psalm hören durften, du kennst uns durch und durch. Du kennst uns noch heute, was wir heute tun, das wusstest du schon vor Tagen, vor Jahren, vor Jahrzehnten, von der Ewigkeit her. Herr, du kennst uns. Und du bist da. Und ich danke dir, dass wir keine Angst vor dir haben brauchen, sondern dass wir dir ganz einfach in unserem Weg mit dir vertrauen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du das in unser Herz hineinlegst, dass wir das mit nach Hause nehmen. Du bist für uns. Du hast Leidenschaft für uns und du liebst uns. Und damit segne ich dich mit diesem Wissen für diese Woche, dass dein Gott, der Gott Israels, mit dir ist, dich segnet und dich liebt. Amen. Gott segne euch.